ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Mit allen Sinnen durch die Natur. Die ARD-Mitmachaktion Hashtag unsere Flüsse.
Wer sich die physische Landkarte Deutschlands in Ruhe anschaut, sieht die vielen großen und kleinen blauen Adern, die das Land durchzieht. Überall Ströme, Flüsse, Bäche. Zusammengezählt sind das rund 500.000 Kilometer, die man an den Ufern entlang spazieren könnte. Es sind Lebensadern der Natur und damit auch Lebensadern für uns. Aber über 90% davon geht es nicht gut, laut Umweltbundesamt. Die Flüsse sind verbaut, werden intensiv von Schifffahrt und Stromerzeugung genutzt und es landen viele Schadstoffe aus Industrie und Landwirtschaft in unseren Gewässern. Die ARD startet heute eine Mitmachaktion mit dem Titel Hashtag unsere Flüsse. Bundesweit sind wir Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, Bäche und Flüsse vor unserer Haustüre selber zu begutachten, um den Forschungsstand insgesamt zu verbessern. Das ist offenbar nötig.
Je kleiner der Fluss, desto weniger ist über ihn bekannt. So lässt sich im Großen und Ganzen die Forschungslage in Sachen Fließgewässer zusammenfassen. Aber ein bisschen weiß man schon. Zum Beispiel, wie viele Fließgewässer es in Hessen gibt, die mindestens 20 Kilometer lang sind. Antwort: 116. Der längste Fluss, der ausschließlich in Hessen verläuft, ist dabei übrigens die Schwalm mit stolzen 97 Kilometern Länge. Die kleineren Bäche werden in Hessen erfasst, wenn sie ein Einzugsgebiet von mindestens 10 Quadratkilometern haben. Ökologisch gelten sie allesamt als Mittelgebirgsbäche. Und von ihnen gibt es, Trommelwirbel, insgesamt 364. Durchschnittliche Länge 15,8 Kilometer. Und wie ist nun die Qualität der hessischen Fließgewässer? Auf Grundlage der Wasserrahmenrichtlinie wird der ökologische Zustand von Fließgewässern beurteilt, indem ihre Fauna und Flora untersucht wird. Und dann wird auch noch ein Blick auf die Gewässerstruktur geworfen und auf die physikalischen und chemischen Eigenschaften. Das Ergebnis: Nur 11% der untersuchten hessischen Fließgewässer sind in einem guten oder sehr guten Zustand. Was also tun? Nicht zuletzt, um in der aktuellen Zeit des Klimawandels eine zuverlässige Versorgung mit ausreichend Trinkwasser gewährleisten zu können, setzt das Land Hessen seit 2009 zahlreiche Maßnahmen auf Grundlage eines Bewirtschaftungsplans um. Er wurde im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie erarbeitet und wird alle 6 Jahre aktualisiert. Der aktuelle Bewirtschaftungsplan ist gültig für den Zeitraum 2021 bis 2027. Zu den Maßnahmen, die er für die Fließgewässer vorsieht, zählt unter anderem der Erwerb von Flächen, auf denen sich Gewässer, Ufer oder Auen renaturieren lassen. Von 2015 bis 2021 wurden bereits über 1.800 Hektar solcher Flächen erworben. 3.000 weitere Hektar sind noch gewünscht. Andere Ziele heißen zum Beispiel Hindernisse entfernen, damit Fische wieder im Wasser wandern können, weniger Schadstoffe und Düngemittel ins Wasser gelangen lassen oder Wasser nachhaltiger nutzen. Die bisherigen Erfahrungen mit solchen Maßnahmen zeigen, dass sie den Tieren und Pflanzen etwa auch wirklich etwas bringen. In Südhessen etwa wurde die einst als verschollen erachtete grüne Flussjungfer wieder heimisch. Das ist eine Libellenart. Und bei den Fischen wiederum gibt es in hessischen Gewässern wieder mehr Exemplare der einst als vom Aussterben bedroht eingestuften Arten Schneider und Steinbeißer. Es geht doch.
Platsch. Unsere Flüsse, wie retten wir Deutschlands Lebensadern, ist eine Mitmachaktion der ARD. Stefan Hübner hat uns die Lage in Hessen nochmal näher erklärt. Und wir alle können also dazu beitragen, dass sich die Wasserqualität im Land wieder verbessert. Einfach ARD und unsere Flüsse in die Suchmaschine eingeben. Da finden Sie alle Infos.
In den Rhein zu springen, um schwimmen zu gehen, dazu hat eine Menge Mut gehört im Jahr 1988. Damals hat sich der damalige Umweltminister Klaus Töpfer in einen schwarzen Ganzkörper-Schwimmanzug geworfen und ist tatsächlich ins Wasser gesprungen mit roter Badekappe auf dem Kopf und er ist auch lebend wieder rausgekommen aus dem Rhein. Ist durchaus wichtig, das zu erwähnen, denn der Rhein war damals extrem schmutzig und Klaus Töpfer wollte beweisen, dass das alles doch nur halb so wild ist. Seitdem ist eine Menge passiert beim Umweltschutz und trotzdem geht es es den meisten Flüssen hierzulande immer noch schlecht. Um zu wissen, wie das genau aussieht, starten wir von der ARD heute eine Aktion, bei der Sie mitmachen können. Nennt sich Hashtag unsere Flüsse. Läuft bundesweit. Da können Sie dann Bäche und kleine Flüsse vor Ihrer Haustüre selbst begutachten. Sei es der Main, die Nidder oder der Urselbach. Die Daten und Fotos werden dann zentral gesammelt und ausgewertet. Wie es um die Flüsse bei uns insgesamt steht, darüber habe ich mit Dr. Andrea Sundermann gesprochen. Die forscht zu dem Thema bei der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Also Frau Dr. Sundermann, Sie untersuchen schon seit vielen Jahren den Zustand der Flüsse. Was genau begeistert Sie an dem Thema?
Ah, das ist so eine ganz eigene Welt unter Wasser. Die ist sehr dynamisch. Also nach jedem Hochwasser verändert sich zum Beispiel der Lebensraumfluss und auch die Gewässersohle verändert sich. Und
die Gewässersohle, das ist also im Prinzip der Lauf des Flusses? Nee.
Der Gewässerboden, kann man sagen. Nun, auf diesem Gewässerboden leben eine Reihe von Kleinlebewesen, also Insekten zum Beispiel, Köcherfliegen, Eintagsfliegen, Steinfliegen. Und diese Larven, die da unter Wasser leben, die sind super an diesen Lebensraum angepasst. Und wenn man da mal genauer hinschaut, das ist schon wirklich faszinierend.
Das klingt auch ziemlich lebendig und vielfältig. Wenn wir allerdings mal zurückschauen in die 70er Jahre, da waren viele Flüsse sehr dreckig, so eine braune Brühe mit diesen seltsamen Schaumkronen obendrauf. Ich meine, das haben wir doch in der Form heute nicht mehr, oder?
Das ist definitiv der Fall. Also in den 60er, 70er Jahren war der Zustand der Gewässer sehr viel schlimmer. Aber dennoch sind die Gewässer heute noch immer nicht in einem guten ökologischen Zustand oder viele von unseren Gewässern sind nicht in einem guten ökologischen Zustand. Ganz konkret, deutschlandweit ist es so, dass lediglich 8% einen guten ökologischen Zustand erreichen. 92% unserer Gewässer sind nicht in Ordnung.
Das ist ganz schön viel, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, liegt daran, dass die Gewässer zum Teil noch immer ausgebaut sind, also begradigt sind, gestaut sind und vom Lauf her verändert sind. Und der andere Punkt ist aber nach wie vor, dass die Wasserqualität auch noch nicht gut ist.
Mhm. Was sind denn da die konkreten Ursachen? Also dass alleine der Fluss gerade rauscht, da würde ich denken, okay, das macht ja das Wasser jetzt noch nicht schlecht oder dreckig an sich.
Ja. Die Wasserqualität ist da so der springende Punkt, ich habe es gerade schon gesagt. Und da geht es einmal um Nährstoffe, also dass immer noch die Nährstofffracht, also Phosphat- oder Nitratgehalte in den Gewässern zu hoch sind. Aber es geht eben auch um Schadstoffe, um sogenannte Mikroschadstoffe, die wirklich in ganz geringen Konzentrationen vorhanden sind, aber dennoch Effekte auf die Organismen haben.
Haben Sie da ein Beispiel? Also es wird ja immer wieder auch davon berichtet, dass Rückstände von Medikamenten in den Flüssen zu finden sind.
Ja. Also ganz konkret haben die Kollegen von der Uni Frankfurt zum Beispiel an der Nidder-Untersuchung gemacht und dort kann man an ganz vielen Stellen ganz konkret Diclofenac nachweisen. Das ist ein Schmerzmittel, was wir gerne einsetzen, wenn wir uns Muskeln gezerrt haben oder Gelenke verstaucht haben. Und dieser Wirkstoff, der wird in den Kläranlagen nicht abgebaut und landet dann letzten Endes in unseren Gewässern. Und wir können diese Stoffe dort nachweisen.
Jetzt könnte man sagen, ist doch super, dann haben die Lebewesen in dem Fluss keine Kopfschmerzen mehr. Aber ich nehme mal an, das hat für die Organismen, überhaupt für diesen ganzen Lebensraumfluss schon Auswirkungen.
Ja, das Diclofenac, das ist ein Beispiel, aber es geht ja um zahlreiche Medikamente, die wir dort finden können oder Medikamentenrückstände, Hormone. Es geht aber auch um Haushalts- und Industriechemikalien, die ihren Weg in die Gewässer finden, um Pflanzenschutzmittel. Und die große Mischung macht es dann tatsächlich.
Und das kriegen wir auch nicht rausgefiltert in den Kläranlagen?
Nee, das ist zum Teil wirklich schwierig, weil diese Stoffe eben die Kläranlagen passieren. Was man eben machen kann, was auch in Hessen tatsächlich schon begonnen wurde, ist, dass die Kläranlagen ausgebaut werden und ausgerüstet werden mit einer sogenannten vierten Reinigungsstufe.
Mhm.
Das sind Aktivkohlefilter und diese Aktivkohlefilter können dann diese Mikroschadstoffe eben auch rausfiltern, sodass die dann eben nicht mehr in den Gewässern landen.
Jetzt reden wir natürlich immer über Flüsse, in denen noch Wasser vorhanden ist. Ich meine, das definiert ja einen Fluss auch. Wir erleben allerdings im Sommer immer wieder, also gerade wenn es eben sehr trocken ist, dass auch der ein oder andere Fluss austrocknet. Wie können wir dem eigentlich entgegenwirken? Wir können da nicht einfach Wasser nachkippen.
Ja, schwierig. Aber da ist tatsächlich das Stichwort, dass wir schauen müssen, dass wir die Fließgewässer renaturieren. Und renaturieren in dem Fall würde heißen, dass wir schauen, wenn immer es geht, dass die Auen reaktiviert werden. Also dass wirklich links und rechts neben dem Fluss der Bereich wieder reaktiviert wird, dem Fluss zurückgegeben wird, weil diese Bereiche speichern, wenn viel Wasser, viel Regen fällt, speichern die diesen Regen, also das Hochwasser steigt auch gar nicht so stark an, es wird gespeichert in den Auen und das Wasser wird ganz langsam wieder abgegeben, wenn im Sommer wenig Regen fällt, sodass einfach so der Pegel so ein bisschen gedämpft ist, es steigt nicht so stark an und es fällt auch nicht so stark ab, also von daher Auenreaktivierung ist da so das Stichwort, was dem Klimawandel so ein Stück weit entgegenwirken kann.
Es gibt ja auch eine Vorgabe der Europäischen Union, die hat eine entsprechende Richtlinie verabschiedet und da steht drin, dass bis zum Jahr 2027 alle Flüsse und Seen in der EU in einem guten ökologischen Zustand sein sollen. Halten Sie das für realistisch? Das ist ja schon in 3 Jahren.
Ja, das ist eigentlich schon fast übermorgen.
Ja.
Und das ist unrealistisch. Das geht bis im Jahr 2027, geht das gar nicht. Das kriegen wir nicht hin, weil die Natur braucht einfach auch Zeit.
Aber das heißt, nichts tun wäre auch keine Option?
Nein, auf gar keinen Fall. Also nichts tun ist überhaupt keine Option. Wir müssen da dranbleiben, weil letzten Endes sind die Flüsse die Lebensadern der Landschaft. Wir sind auf gutes Wasser angewiesen, weil wir auch Trinkwasser aus Uferbereichen, aus Uferfiltrat gewinnen. Also von daher, das sind ganz zentrale Lebensräume. Da müssen wir unbedingt dranbleiben und weitermachen.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Flüsse und Bäche plätschern nicht nur fröhlich vor sich hin, also wenn das gut läuft, die sind auch die Heimat vieler Tier- und Pflanzenarten. Sie speichern Kohlendioxid und sie sind auch eine Quelle für unser Trinkwasser. Insgesamt haben wir 500.000 Kilometer Flüsse und Bäche in Deutschland. Das ist mehr als die Strecke von der Erde zum Mond. Über die großen Flüsse wissen wir auch relativ gut Bescheid. Die kleinen Flüsse und Bäche sind aber eher lückenhaft erforscht. Und da kommen Sie nun ins Spiel, wenn Sie dazu Lust haben. Ab heute können Sie mitmachen bei der Aktion Hashtag unsere Flüsse. Sie können sich einen Fluss oder Bach aussuchen und dann selbst Daten sammeln für die Wissenschaft. Das geht ganz leicht. Dafür müssen Sie kein Ökologiestudium haben. Es können wirklich alle mitmachen. Die Daten können Sie dann online übermitteln und Fachleute vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung werten das Ganze aus. Wie sowas geht, hat sich unsere Hessen-Reporterin Kim Horbach angeschaut. Die war dabei, als es bei einer Berufsschulklasse der Adolf-Reichwein-Schule in Limburg hieß, raus aus dem Klassenzimmer und rein in den Bach.
Wartet mal, ich habe da auch was gespürt. Also hier sind Steine.
Steine?
Ja, da seht ihr schon, da sind Sachen dran.
Lehrerin Eva Molsberger-Lange steht in einer wasserdichten Warthose bis zu den Oberschenkeln im Erbach bei Elz. Sie fischt mit einem großen Kescher Substrat vom Grund des Bachs in einen Eimer. Das alles untersuchen die 15 Schüler dann an mehreren aufgebauten Tischen. Der 17-jährige Luca Troche putzt die größeren Steine zuerst vorsichtig mit einer Zahnbürste.
Ich mache die Steine sauber, weil an den Steinen, das sind zum Beispiel, das sind Bachflugkrebse, die setzen sich da dran oder Köcherfliegenlarven. Und je nachdem, was im Bach drin ist, sagt er, wie viel Sauerstoff ist in dem Bach. Wie ist der von Pestiziden belastet? Ja?
Alle wirbellosen Tierchen, die sie finden, kleine Schnecken, Egel oder Strudelwürmer, kommen in 20 beschriftete Plastikschalen. In diesem Jahr beobachtet Gewässerökologin Eva Molsberger-Lange eine größere Artenvielfalt und ist begeistert.
Das ist wunderbar. Das ist eine ganz große Eintagsfliegenlarve.
Was für ein Hauer?
Boah, die ist toll. Und das ist ein Anzeiger für eine gute Gewässerqualität.
Luca legt ein Schälchen mit der Larve unter ein Mikroskop, um ihre genaue Art zu bestimmen. Die Schüler dokumentieren auf einem Bachabschnitt von 100 Metern auch, wie er bewachsen ist, ob im Wasser Kies, Lehm oder Wurzeln sind. Die Wasserproben untersuchen einige Schüler auch chemisch. Die 16-jährige Maja Quoka gibt vorsichtig ein Testpulver ins Wasser.
Wir haben hier so eine Liste mit verschiedenen Stoffen. Wir müssen jetzt den Gehalt davon testen. Das ist hier zum Beispiel Ammonium. Wir haben noch Phosphat, Nitrat. Je weniger von allen hier drin ist, desto besser ist das Wasser.
Alle Beobachtungen werden sorgfältig notiert. Die Klasse schickt sie an ein bundesweites Projekt, bei dem Wissenschaftler die Daten auswerten. Auch die ARD-Mitmachaktion Unsere Flüsse knüpft an diese Idee an und will Bürger dazu animieren, Bäche in ihrer Umgebung zu untersuchen, Notizen und Fotos online zu übermitteln. Das bringt nicht nur der Wissenschaft viel, sondern ist auch ein besonderes Erlebnis, findet Eva Mulzberger-Lange.
Wenn man von außen in den Bach schaut, denkt man, da lebt nichts. Und dann geht man mit dem Sieb rein und holt das wimmelnde Leben raus. Und das ist eigentlich toll. Was auch toll ist, wenn man durch den Bach geht, das ist so eine ganz andere Perspektive. Man kriegt einfach ganz neue Einsichten und Blickwinkel, wenn man einen Bach untersucht.
Jeder Bürger könne so zudem einen wichtigen wissenschaftlichen Beitrag leisten.
Man kriegt einen sehr guten Überblick, wie es den Bächen in Deutschland geht. Im offiziellen Monitoring sind nur größere Bäche und wir untersuchen auch kleinere Bäche zum Beispiel. Und wenn man da die Hilfe hat von Bürgern, dann bringt das den Wissenschaftlern sehr viel.
Darf ich auch rein?
Nein.
Maja, Luca und ihr Mitschüler Felix holen weitere Wasserproben aus dem Erbach. Sie alle sagen, auch Laien können problemlos mitmachen.
Ist ja mit Anleitung alles dann nicht so schwer, dass jeder sich damit beteiligen kann.
Wenn also eine Familie hingeht und macht das, ein bisschen in den Bach rumtollen, ein bisschen hier gucken, ein bisschen da gucken, das hilft ja schon.
Das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man das dann so weitergeben kann. Wenn ihr Freunde habt, nehmt sie mit, versucht es einfach und es wird einfach super viel Spaß machen.
Alle Infos zur ARD-Mitmachaktion gibt es online auf daserste.de/unsereflüsse.
Ab sofort können Sie ein bisschen Naturforscher oder Forscherin werden und das ganz ohne Studium. Möglich macht das eine neue Aktion von uns, der ARD. Da machen auch wir von HR Info mit. Nennt sich eben Hashtag unsere Flüsse. Da merken wir auch schon, worum es geht. Wir möchten gerne wissen, wie der kleine Bach oder der Fluss bei Ihnen um die Ecke aussieht, ob der sich wohlfühlt, auch die Lebewesen darin oder ob da alles kurz vor dem Umkippen steht. Das macht nicht nur Spaß, sondern Sie helfen damit auch der Wissenschaft, denn regelmäßig werden nur die großen Flüsse in Deutschland untersucht, also der Rhein, die Elbe oder die Donau. Wie es um die vielen kleinen Flüsse und Bäche steht, dazu gibt es häufig noch viel zu wenig Daten. Wenn Sie das ändern möchten, dann machen Sie einfach mit bei diesem Projekt. Und wie das geht, darüber habe ich mit Stefan Hübner gesprochen, unserem Klimaredakteur. Stefan, da suche ich mir also einen Fluss oder einen Bach bei mir in der Region aus. Ja, und dann?
Das schaust du dir dann genau an, füllst einen Fragebogen aus, den haben Ökologen und Biodiversitätsforscher im Auftrag der ARD entwickelt und ja, mit dem kann dann mehr über das Leben in unseren Bächen herausgefunden werden und zwar so, dass die Ergebnisse auch deutschlandweit vergleichbar sind und zu finden ist dieser Fragebogen im Internet auf der Homepage daserste.de/unsereflüsse.
Also ich halte schon mal fest, ich muss nicht reinspringen, weil die Temperaturen waren ja jetzt durchaus so, dass das auch angezeigt wäre.
Kannst aber, du alles vom Ufer aus machen.
Ja, ist auch ein bisschen angenehmer, glaube ich. Ja, Laien als Forscher und Forscherinnen, das ist ja die Idee. Kann das funktionieren?
Ja, kann es. Das nennt sich Bürgerwissenschaften oder Citizen Science. Mhm. Und ja, um ein Beispiel zu nennen, die Frankfurter Senckenberg-Gesellschaft, die hat aktuell sage und schreibe 31 bürgerwissenschaftliche Naturkundeprojekte laufen. An denen beteiligen sich weit über 4000 Bürgerinnen und Bürger. Und da wurde unter anderem auch schon erfolgreich eine Übersicht erarbeitet, welche Tiere und Pflanzen es im Main-Kinzig-Kreis gibt, auch in den Gewässern dort. Und so etwas hat schon bewiesen, das kann funktionieren.
Das läuft ja nun nach so einem Standard, Verfahren ab, also bei dieser Mitmachaktion unter dem Hashtag unsere Flüsse. Welche Fragen werden da denn gestellt, um wirklich rauszufinden, wie gesund die Flüsse und Bäche sind?
Ja, also da soll jeder, der teilnimmt, mindestens 4 Fotos machen und mindestens 3, maximal so gut 20 Fragen beantworten. Mit den Fotos, da soll erstmal festgehalten werden, ob der Bach zum Beispiel Schaumbildung zeigt, wie sieht sein Ufer aus, durch welche Landschaft fließt er, ja, liegt Müll am Ufer. So etwas soll da eben per Bild dokumentiert werden, Handyfoto machen und eben auf die Homepage daserste.de/unsereflüsse hochladen. Das genügt da.
Was soll dann mit diesen Fragen konkret abgeklärt werden?
Genau, die kommen ja noch. Welche Fragen da beantwortet werden müssen, ist zum Beispiel, ist der Bach gerade oder gewunden? Welche Farbe hat das Wasser? Wie riecht es? Wie klingt der Bach? Wie stark ist die Strömung? Solche Sachen. Und insgesamt sind diese Fragen alle nicht so wahnsinnig schwer zu beantworten. Größtenteils Multiple Choice, auch gut bebildert. Und da weiß man eben auch ganz genau, worauf zielt die Frage. Frage ab. Und es gibt auch noch ein Online-Tutorial als Hilfe.
Wie klingt der Bach? Also an der Frage bin ich gerade hängen geblieben.
Rauscht er stark, plätschert er so sanft vor sich hin und so weiter.
Oder macht er gar nichts?
Kann oder macht er gar nichts, ja. Ist er vielleicht ausgetrocknet? Auch das ist eine Antwortoption.
Dann ist er sehr still. So, muss ich dann den Bach hinterm Haus oder im Wald von der Quelle bis zur Mündung untersuchen oder reicht das, wenn ich mir einen Abschnitt genauer anschaue?
Ein Abschnitt genügt tatsächlich. Es gilt präzise, fast präzise 100 Meter Bach zu untersuchen. Man sagt also, ein Meter entspricht etwa einem Schritt von einem Erwachsenen. Man geht also 100 Schritte am Bach entlang. Das ist der Untersuchungsabschnitt. Und was dabei auch noch wichtig ist, ist, dieser Abschnitt soll, so einen halben Meter bis 3 Meter breit sein. Und die Fragen, kommen wir zu dem zurück, was du eben schon sagtest, die sind auch alle so gestellt, dass man alles bequem vom Ufer aus machen kann. Auch damit man Flora und Fauna nicht stört natürlich.
Und wenn die Fragen dann alle beantwortet sind, was passiert mit den Antworten?
Also alle untersuchten Bachabschnitte, die erscheinen in einer großen Deutschlandkarte im Internet. Und das Team vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig stuft dann bis Herbst jeden Eintrag auf einer Natürlichkeitsskala von 1 bis 5 ein. Das zeigt dann, wie ökologisch gesund die Bäche sind, wie sehr sie auch zum Beispiel vom Artensterben betroffen sind. Und weitere Projektpartner, das sind zum Beispiel die Uni Duisburg-Essen, die Uni Jena, das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung in Halle-Jena-Leipzig. Und es gibt auch ganz viel Unterstützung aus Politik und Zivilgesellschaft.
Und dann ist es ja so, wenn ich richtig informiert bin, dass diese wissenschaftlichen Analysen auch von einem Reporterteam der ARD begleitet werden jeweils.
Ja, ganz genau. Und das wird ganz bestimmt sehr spannend, denn da wird ja zum Beispiel auch mit modernsten Methoden das Leben in ausgewählten Bächen untersucht. Da lassen sich dann zum Beispiel aus Bachwasser DNA-Spuren von Fischen oder Insekten rausholen. Und dann weiß man ganz genau, wer da so alles in diesem Bach drinne wohnt. Und die Ergebnisse, die fließen dann in eine ARD-Story ein. Die wird am 23. Oktober ausgestrahlt werden. Passenderweise parallel zur Weltbiodiversitätskonferenz in Kolumbien. Und bei der wird es ja auch um den Erhalt von Lebewesen gehen.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.